Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattform an diesem sonnigen Donnerstagnachmittag. Mein Name ist Kathi und wir beschäftigen uns in der kommenden Stunde erneut mit dem Thema TTIP. Das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA lässt nicht alle Bürger der Bundesrepublik vor Freude in die Luft springen. Neben den versprochenen wirtschaftlichen Verbesserungen inklusive positiver Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt befürchten Kritiker eine Minderung bestehender Standards und eine Freiheitsbeschneidung in verschiedenen Bereichen. Nachdem wir vergangene Woche Xaver Merck vom Bündnis Stopp TTIP Alb-Donau-Iller zu Gast in der Plattform hatten, begrüßen wir heute Michael Jukow. Er ist nicht nur Stadtrat der Grünen in Ulm, sondern auch einer der Sprecher des Bündnisses Stopp TTIP Alb-Donau-Iller. Hallo Michael.
Hallo an alle.
Nochmal?
Hallo an alle.
Hallo. Erzähl mal bitte, wer du bist, was du machst und was dich zu uns führt.
Ja, wie du mich schon vorgestellt hast, ich bin der Michael. Ich sitze für die Grünen im Ulmer Gemeinderat bereits in der dritten Amtszeit und bin einer der fünf Sprecher der Initiative Stopp TTIP Alb-Donau-Iller.
Wann hast du dich denn dazu entschlossen, dass ich dein Leben solch wichtigen politischen Themen widmen soll, wie eben TTIP?
Das hört sich schön pathetisch an, aber ich habe auch durchaus anderes im Leben. Wer mich kennt, weiß, ich bin vielfältig engagiert. Ich habe nicht zuletzt auch eine Freundin. Aber TTIP bzw. sein Vorgänger, die Doha-Runde und die WTO, interessieren mich, seit ich angefangen habe, Wirtschaftswissenschaften zu studieren, also seit rund 15 Jahren.
Wann bist du dann auf das Thema TTIP gestoßen?
Ja, es wurde vor 3,5 Jahren angekündigt, dass neue Freihandelsverhandlungen stattfinden sollen. Es betrifft ja nicht nur TTIP, sondern es sind drei Abkommen, TTIP, CETA und TISA.
Mhm. Was stört dich denn so sehr an dem geplanten Freihandelsabkommen, jetzt speziell TTIP?
Bei TTIP speziell stört mich, dass es vorab, bevor noch ausverhandelt ist, was drinsteht von verschiedenen Leuten, die da eigene wirtschaftliche Interessen drin sehen, bereits als alternativlos dargestellt wird oder sehr gelobt wird als Fortschritt, das ist unredlich. Man kann erst was loben, was man kennt, und momentan kann niemand TTIP kennen, weil TTIP noch nicht verhandelt ist.
Was ist aus der Sicht der Grünen dagegen einzuwenden? Sprichst du gerade als Grüner oder sprichst du als Michael Jukow?
Da ist kein großer Unterschied, nur in Details in dem Bereich. Ja, dagegen einzuwenden, je nachdem, was rauskommt. Aber wenn das, was an Gerüchten zu hören ist, was da alles reinkommt, stimmt, dann ist eine ganze Menge dagegen einzuwenden. Es betrifft die Schiedsgerichte, die die ordentliche Gerichtsbarkeit umgehen sollen. Es ist davon auszugehen, dass auch im TTIP-Abkommen eine Verankerung der Schiedsgerichte geben wird, weil es im CETA-Abkommen mit Kanada schon drin ist. Es ist nicht klar, wie mit wichtigen Themen wie Verbraucherinnenstandards, wie Gentechnik umzugehen ist. Im CETA-Abkommen ist es nicht optimal geregelt. Es ist auch nicht klar, wie umfassend TTIP sein wird, ob es mit einem sogenannten Negativ- oder einem Positivlistenansatz fährt. Das muss ich, glaube ich, ein bisschen erklären. Ein Negativlistenansatz bedeutet, dass TTIP auf bestimmte Bereiche keine Anwendung findet. Und Positivliste bedeutet, dass konkret heißt, wo es gilt und wo nicht. Bei einem Negativlistenansatz hieß es, dass alles, was durch technischen Fortschritt oder sonstige Innovationen dazukommt, also was es jetzt noch nicht gibt, aber in einem Jahr oder in 10 Jahren erfunden wird, automatischer Gegenstand von TTIP werden würde. Das gilt es aus meiner Sicht und auch aus grüner Sicht im Sinne der Rechtssicherheit eigentlich zu verhindern. Man soll beim Abkommen genau hinschreiben, wofür gilt es und wofür nicht, also per Positivliste. Es reichen uns aber eben Gerüchte, dass TTIP einen Negativlistenansatz fahren will.
Mittlerweile engagierst du dich ja auch in dem Bündnis Stopp TTIP Alb-Donau-Iller. Wie kamst du denn dazu?
Es war mir vom Anfang an klar, dass es vorteilhaft wäre, dass es gut wäre, wenn man möglichst viele Menschen über TTIP aufklärt. Und dafür ist das Bündnis da, dass das Thema also nicht nur den Parlamenten überlassen wird.
Das Bündnis ist ja an sich noch sehr jung. Es wurde erst letztes Jahr, wenn mich nicht alles irrt, gegründet. Hast du es denn mitgegründet?
Nein, bei der ersten Sitzung konnte ich leider nicht dabei sein, weil ich da als Gemeinderat unterwegs war, also im Juli, aber seit August bin ich dabei.
Und weshalb ist die Arbeit des Bündnisses deiner Meinung nach so wichtig?
Weil mehr als die Hälfte der Deutschen und in Europa mehr als 60% nicht wissen, was TTIP ist.
Und wie geht ihr dann bei eurer Arbeit vor? Wie erreicht ihr die Menschen?
Ja gut, wir tun, was wir können in ganz verschiedenen Bereichen. Sei es über die Medien, also das, was wir jetzt machen, sei es über eigene Informationsveranstaltungen. Wir versuchen auch Partnerinnen und Partner zu gewinnen. Wichtig ist, und dass es uns gelungen ist, dass die Gewerkschaften sich zumindest teilweise mit engagieren, auch die Kirchen. Wie gesagt, das Thema ist so wichtig, dass es eigentlich Ziel sein müsste, alle darüber zu informieren, was da stattfindet.
Ja, wodurch schafft es denn dann, die Aufmerksamkeit der Menschen auf die Sache zu ziehen? Durch verschiedene Kampagnen, ihr habt ja viele Termine.
Ja, das ist natürlich auch ein Teil und es ist uns bereits gelungen, europaweit mehr als 1,4 Millionen Unterschriften zu sammeln in der Sache, aber das Ziel ist auf jeden Fall viel mehr insofern. Wir sind noch nicht fertig mit der Schaffung von Aufmerksamkeit.
Bündnis ist ja europaübergreifend.
Ja.
Genau. Okay. Hast du das Gefühl, dass ihr die Leute erreicht? Oder hast du das Gefühl, die Leute sind stur und wollen nichts mit TTIP am Hut haben, wollen nicht darüber aufgeklärt werden?
Da kann man nicht pauschal sagen. Natürlich, ich habe das Gefühl, dass wer sich die Zeit nimmt, sich zu informieren, auch schnell einsehen, dass das Thema wichtig ist. Aber die Zahlen der Demoskopen sagen es nach wie vor, die Hälfte ist nicht informiert und an diese Hälfte müssen wir ran.
Und wie finanziert ihr euch?
Gut, das Bündnis wird wie andere Bündnisse durch Beiträge der Mitgliedsorganisationen finanziert.
Ja, in der vergangenen Woche hatte ich Xaver Merck zu Gast in der Plattform. Hat sich seitdem was getan?
Ja gut, wir sind täglich aktiv, klar. Momentan sind wir dabei, unsere nächste Bündnisplenumssitzung, die wird in genau einer Woche um 19 Uhr am 26. in Ulmer Stuben stattfinden, vorzubereiten. Und parallel dazu sind wir natürlich vielfältig tätig. Das ist wie bei einem Mosaik, man kann nie sagen, das eine Steinchen ist entscheidend, das Gesamtbild macht's. Und gerade erst gestern hat eine weitere Regierungspartei innerhalb Europas, nämlich die ÖVP, die Österreichische Volkspartei, die in der Großen Koalition derzeit regiert, Zweifel an TTIP angemeldet, steht der Tropfen, hüllt den Stein.
Ja, wenn wir schon bei dem Thema Termin sind, was gibt es denn anzukündigen für die nächsten paar Wochen?
Ja, das Allerwichtigste ist, wie gesagt, dieses Bündnisplenum. Ich wiederhole es nochmal, kommender Donnerstag, 26. Februar, 19 Uhr in Ulmer Stuben.
Öffentlich.
Selbstverständlich.
Wir melden uns wieder zurück aus der Plattform. Heute mit Michael Jukow, Stadtrat für die Grünen und einer der Sprecher des Bündnisses Stopp TTIP Alb-Donau-Iller. Michael, diskutiert wird das freie Handelsabkommen ja schon seit den 90er Jahren. Seit 2013 gibt es konkrete Verhandlungen. Warum hat die Öffentlichkeit denn so spät von den Verhandlungen erfahren?
Das hat zwei Gründe. Einen sachlichen, dass solche Verhandlungen immer nicht öffentlich stattfinden. Das lässt sich auch nicht ändern. Aber man kann auch, wenn man nicht öffentlich verhandelt, über den Verhandlungsgang informieren. Das ist wie beim Pokerspiel. Man muss die Karten nicht offenlegen, aber man kann auch vor Zuschauern spielen. Es ist aber so, dass es gewichtige Interessen gibt, die Öffentlichkeit rauszuhalten, weil man negative Reaktionen befürchtet. Ich muss aber ein bisschen korrigieren, es ist nicht so, dass es das eine Freihandelsabkommen gibt. Das erste Freihandelsabkommen wurde diskutiert, da war der Zweite Weltkrieg noch im Gange, nämlich 1944 und es gibt eine Reihe von Freihandelsabkommen, die schon so lang in Kraft sind, dass sie auch niemand hinterfragt. Die hatten aber alle einen anderen Ansatzpunkt. Die Freihandelsabkommen, die es bis in die 2000er Jahre gab, waren alle unter dem Dach der Welthandelsorganisation WTO bzw. den Vorgänger des GATT-Abkommens General Agreement on Tariff and Trade. Und die alle hatten eine sogenannte Meistbegünstigungsklausel. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Meistbegünstigungsklausel bedeutet, dass Handelsvorteile, die ein Land im Rahmen dieses Abkommens einem anderen Land gewährt, auch für alle weiteren Länder zu gelten hat, automatisch, ohne dass darüber verhandelt werden muss. Und Abkommen mit Meistbegünstigungsklausel sind insofern unproblematischer, weil sie Länder, die nicht Vertragspartei der Abkommen sind, nicht ausschließen. Es ist auch so, man muss fairerweise sagen, die ersten Freihandelsabkommen, vor allem GATT, haben sehr viel zum Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg beigetragen. Also Freihandel per se ist nicht schlecht, im Gegenteil. Aber Freihandel muss diskriminierungsfrei gestaltet werden, damit er auf längere Frist funktioniert. Es ist auch eine Frage der Moral und der Ethik, ein Freihandelsabkommen nicht auf Kosten der sogenannten Dritten Welt zu schließen und. Außerdem wurde das GATT-Abkommen zwar auch nicht öffentlich verhandelt, aber sobald es ausverhandelt wurde, beziehungsweise sobald die einzelnen Kapitel ausverhandelt wurden, öffentlich zugänglich gemacht. Auch das sollte man zur Kenntnis nehmen, wenn darauf verwiesen wird, es sei ja nichts Neues, was derzeit verhandelt wird. Das ist ja auch im Prinzip oder in der Theorie nichts Neues, aber es ist ein neuer Zugang zu dem Thema. Man versucht jetzt ein Handelsabkommen zwischen zwei Wirtschaftsblöcken zu schließen und den Rest der Welt außen vor zu lassen. Das wird sogar explizit von den Befürwortern in Deutschland und in Europa begründet. Wenn das Freihandelsabkommen mit den USA nicht käme, würden die USA sich mit China einig werden. Das widerspricht dem Prinzip des weltweiten Handels, wie wir es bisher kennen.
Ja, die EU-Kommissarin Cecilia heißt sie, glaube ich, Malmström, sagt, es sei besser, die Regeln für die Globalisierung gemeinsam mit den USA zu schreiben, als wenn China oder Russland das tun. Was sagst du dazu? Das passt gerade ganz gut dazu, finde ich.
Es ist besser, wenn Demokratien Länder Regeln untereinander aushalten, das ist richtig. Aber ein weltweiter Handel braucht weltweite Regeln. Und um weltweite Regeln zu schaffen, müssen alle an der Erarbeitung beteiligt werden, auch wenn es länger dauert. Aber nur so vermeiden wir eine Konfrontation. Die Freihandelsabkommen, die jetzt bilateral jeweils zwischen Wirtschaftsblöcken gemacht werden, sie können, wenn es ganz blöd läuft, zu einer Art Handelskrieg zwischen verschiedenen Blöcken führen. Mhm. Wobei, auch da muss man fairerweise dazu sagen, den gibt es teilweise jetzt schon. Aber umso wichtiger wäre ein neues Handelsabkommen, um das zu beseitigen.
Findest du, dass es ein Fehler ist, dass ein bisschen, also ziemlich die Transparenz fehlt bei diesen Verhandlungen?
Ja, selbstverständlich. Es ist vor allem deswegen ein Fehler, weil das Abkommen, selbst wenn es wieder erwarten, positiv zum Abschluss käme, was ich nicht glaube, aber angenommen, es geschieht ein Wunder selbst. Aber selbst dann wird das Abkommen unter einem großen Legitimationsdefizit leiden. Weil eigentlich hätte man, bevor man sich zusammensetzt, also bevor die Verhandlungsdelegationen zusammentreffen, innerhalb der jeweiligen Wirtschaftszone, also in den USA und in Europa, sich darauf einigen müssen, was solltest du das Abkommen eigentlich erreicht werden, in einem öffentlichen Verfahren. Dann werden Zweifel ausgeräumt. So ergibt sich eine selbstverstärkende Spirale, weil einerseits wird die fehlende Transparenz so ausgelegt, es gäbe was zu verbergen, und andererseits ist es so, dass dadurch, dass es den Vorwurf gibt, zu Recht, es würde da was im Geheimen verhandelt werden, auch bei den Verhandlungsführerinnen und Führern, der Anreiz da ist, wenn wir eh schon angeprangert werden, dann wollen wir es wenigstens ausnutzen. Weil es ist natürlich so, dass eine sehr große, also ein entscheidender Teil darin liegt, wie die Verhandlungen geführt werden. Es ist für ein Parlament, auch für das Europäische Parlament, viel schwieriger, ein fertiges Abkommen komplett zu verwerfen, weil wenn es ausverhandelt ist, sind keine Änderungen möglich, als im Verlauf zu sagen, in die und die Richtung müsste es bei dem und dem Kapitel gehen.
Wann wäre der Abschluss denn ein guter Abschluss, ein guter Verhandlungsabschluss deiner Meinung nach?
Das ist eine berechtigte Frage. Ich kann dazu gern meine Meinung skizzieren.
Bitteschön.
Ich will aber gleich ausdrücklich dazu sagen, auch deswegen braucht man eine öffentliche Debatte, weil es da kein richtig und kein falsch gibt. Aus meiner Sicht wäre das Abkommen dann ein gutes Abkommen, wenn es A, die Meistbegünstigung drin hätte, wenn es B, angemessene Regelung zum Schutz der Umwelt, zum Schutz der Arbeitsstandards, auch im Bereich Gentechnik hätte, wenn es auch zu einer Angleichung im Bereich Rechtsstandards kommen würde, sowohl innerhalb Europas als auch innerhalb der USA, also statt der Schiedsgerichte ein gestärkten Rechtsstaat und auch ganz wichtig, auch wenn es nicht im TTIP selber, sondern im TISA-Abkommen verankert wird, Umgang mit Urheberrechten, Umgang mit geistigem Eigentum. Da erinnern sich vielleicht die einen oder anderen von den Zuhörern an das ACTA-Abkommen, was ja zum Glück am Widerstand des Parlaments scheitert. Das wäre ein Witz, wenn das, was bei ACTA gescheitert ist, durch die Hintertür bei TISA reinkäme.
TTIP, ja. Welche Vorteile gehen denn offiziell aus den Verträgen hervor?
Gut, auch da muss ich einschränkend sagen, kann ich erst sagen, wenn ich sie gelesen habe. Aber dass ein freier Handel Vorteile bringt, wenn er gut organisiert ist, steht eigentlich nicht in Zweifel. Es ist, ich meine, um ein Beispiel zu nehmen, es ist nicht gut, Kohle in Deutschland in 1000 Meter Tiefe mit entsprechendem Aufwand zu fördern, wenn sie woanders direkt unter der Oberfläche liegt, wenn man schon überhaupt neue fossile Rohstoffe braucht. Und durch den Freihandel konzentriert man sich darauf, konzentrieren sich die Länder jeweils auf die Wirtschaftszweige, in denen sie führend sind. Das ist eigentlich, wie gesagt, nichts Schlechtes. Das hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg sehr geholfen. Es muss nur richtig implementiert werden. Und da habe ich bei TTIP sehr große Zweifel.
Denkst du, dass sich die beiden Parteien noch andere Profite erhoffen, die so gar nicht öffentlich gemacht werden, die geheim gehalten werden?
Ich denke ja. Weil natürlich es bei solchen Verhandlungen immer die Versuchung besteht, Sachen, für die es in der heimischen Politik schwierig wäre, eine Mehrheit zu organisieren, in das Abkommen reinzuschreiben und dann einen Sachzwang vorzugeben, aber wir müssen, weil die Amerikaner darauf bestehen, beispielsweise. Kann ja niemand überprüfen, wieso der eine oder andere Passus in das Abkommen reinkommt. Und da ist natürlich die Palette an Befürchtungen groß. Die Gewerkschaften fürchten zu Recht um Sozialstandards, die Grünen um Umweltstandards, auch Demokratie als solche ist zumindest auf dem Prüfstand, wenn Staaten wegen verabschiedeten Gesetzen verklagt werden können und. Das ist alles nicht von der Hand zu weisen. Umso wichtiger wäre es eigentlich, da auf Transparenz zu setzen.
Willkommen zurück in der Plattform hier bei FreeFM. Wir haben Michael Jukow, Stadtrat der Grünen und Sprecher des Bündnisses Stopp TTIP Alp Donau Ille zu Gast. Und wir sprechen jetzt mal Tacheles. Was sind denn in deinen Augen die konkreten Nachteile von TTIP? Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal von oben nach unten und beginnen mit Europa. Welche Probleme könnten in Bezug auf Europa auftreten?
In Bezug auf Europa sind vor allem die vermutlich vorgesehenen Schiedsgerichte ein Problem, weil ein Grundpfeiler für die europäische Einigung der Rechtsstaat ist. Und wenn die Europäische Union via Freihandelsabkommen selber bekundet oder bekunden würde, dass die Rechtssicherheit nur vor privaten Schiedsgerichten gewahrt werden kann und nicht im ordentlichen Rechtsweg, dann ist es eine unglaubliche Bankrotterklärung für die Europäische Union.
Jetzt erklär nur noch mal ganz kurz, was sind denn Schiedsgerichte?
In den Freihandelsabkommen wird vermutlich vorgesehen werden, dass bei Streitigkeiten zwischen einem Investor und einem Staat nicht vor Gericht entschieden wird, sondern bei einem sogenannten Schiedsgericht. Das heißt, jede Partei benennt einen Anwalt oder eine Anwältin. Die setzen sich zusammen, suchen jemand Drittes als Vorsitzenden fürs Schiedsgericht aus und das Schiedsgericht fällt dann das Urteil. Das ist insofern problematisch, weil einerseits nicht möglich ist, gegen das Urteil eines solchen Schiedsgerichts Rechtsmittel einzulegen, weil es ja keine übergeordnete Instanz gibt. Andererseits ist es so, dadurch, dass die Schiedsgerichte nur bei Bedarf zusammengerufen werden, nicht klar ist, wer entscheiden soll in der Rechtsstreitigkeit. Das widerspricht dem in Europa eigentlich geltenden Prinzip des sogenannten gesetzlichen Richters, dass noch vor dem Rechtsstreit klar ist, wer zuständig ist. Und es ist auch damit zu rechnen, dass es leichter ist, ein privates Schiedsgericht zu beeinflussen, als jemand, der Richterin oder Richter auf Lebenszeit ist und deswegen keine Folgen durch ein Urteil zu befürchten braucht.
In diesem Zusammenhang fällt ja oft der Name Vattenfall. Warum?
Weil Vattenfall, ein Energieunternehmen aus Schweden, auf Grundlage eines bereits geschlossenen Handelsabkommens, die Bundesrepublik vor einem Schiedsgericht verklagt wegen Atomausstiegs. Es kann sein, dass es in das Schiedsgericht Recht gibt, wobei das, sage ich mal, von der Dimension noch die Vorstufe dessen ist, was uns bei TTIP erwartet. Denn da ging es um ein konkretes Abkommen, was ein Schiedsgericht etabliert hat, und TTIP soll ja allumgreifend sein.
So viel zu Europa, die Auswirkungen auf Europa. Gehen wir weiter zu den einzelnen Ländern. Inwieweit könnte TTIP Auswirkungen auf Sie haben?
Wie gesagt, es ist in TTIP vorgesehen, dass gegen gesetzliche Maßnahmen oder andere Rechtsänderungen von Schiedsgerichten geklagt werden kann. Beispiel ist Australien, wurde verurteilt, weil es das neue australische Nichtraucherschutzgesetz der Firma Philip Morris nicht gefallen hat und die deswegen einen Schadensersatz für ihre in Australien getätigten Investitionen durch ein Schiedsgericht eingeklagt haben. Das war so ein Beispiel und das kann, wie gesagt, je nach konkreter Ausgestaltung des Abkommens in sehr vielen Bereichen gelten. Es kann sein, dass beispielsweise die betriebliche Mitbestimmung oder der Arbeitsschutz oder der Umweltschutz oder was auch immer durch ein Schiedsgericht als Handelshemmnis im Sinne des Freihandelsabkommens erklärt wird und der betroffene Staat dann einen Schadensersatz zu zahlen hat. Das an sich wäre gar nicht mal so schlimm, aber es ist zu befürchten, dass dann ein Druck auf die gesetzgeberischen Organe, also auf die Parlamente entsteht, die Gesetze entsprechend anzupassen. Und das ist eine Frage von Demokratie und von Souveränität.
Der Logik halber würden jetzt die Bundesländer folgen?
Ja, die Bundesländer wären selbstverständlich da, wo sie zuständig sind, beispielsweise im Bereich Gewässer, im Bereich Umwelt, genauso betroffen. Bei den Bundesländern kommt noch, aus meiner Sicht noch, erschwerend dazu, dass sie an relativ vielen wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt sind, beispielsweise im Wohnungsbaubereich oder als Garantie oder Gewährsträger für Landesbanken etc. Auch da kann es sein, dass im Zuge einer Klage eines Investors die Bundesländer schadensersatzpflichtig sind.
Und nun, das betrifft auch Ulm in Zukunft, was ist mit den Kommunen?
Die Kommunen sind im Verhältnis zu ihrer Anwohnerschaft noch viel stärker wirtschaftlich tätig als Bundesländer und der Bund. Und die würden sage ich mal überspitzt, die volle Breite abkriegen, sei es im Bereich Nahverkehr oder sei es bei der Wasserprivatisierung, Gesundheitsbereich. Ulm ist jetzt eine der wenigen Kommunen, die kein kommunales Krankenhaus haben. Die meisten Landkreise haben sowas. Auch da könnte es sein, dass ein privater Krankenhausbetreiber sich aufgrund des Freihandelsabkommens hineinklagt, in welcher Form auch immer.
Und jetzt die Betriebe, was wird sich an deren Autonomie ändern?
Gut, auch da gilt, man muss erst das konkrete Abkommen abwarten, aber auch bei den, es kann sein, dass das deutsche Betriebsverfassungsgesetz, was den Beschäftigten ja eine Mitbestimmung sichert, auch durch das Abkommen gefährdet wäre. Wobei ich das persönlich insofern nicht glaube, weil wenn im Abkommen an diesen grundsätzlichen Regeln gerüttelt werden würde, dann könnte auch eine CDU-geführte Bundesregierung dem nie zustimmen. Das würde sie nicht aushalten. Aber es ist ja zwischen einer Komplettabschaffung und einer kompletten Nichtbeeinträchtigung ein weites Feld. Es kann nur sein, dass es nur in bestimmten Bereichen beschränkt wird. Das kann schon passieren. Vor allem ist eine Sache wichtig. Es muss klar sein für ein Unternehmen, auch wenn der Stammsitz im Land X ist, wenn es in einem anderen Land tätig ist, muss das einheimische Recht gelten. Man kann nicht das eigene Recht mitbringen, sondern die Rechtssetzung und auch der Rechtsvollzug eines Staates dürfen nicht eingeschränkt werden. Und es kann sein, dass TTIP da rangeht. Ich weiß es, wie gesagt, nicht. Es ist ja noch gar nicht verhandelt.
Ja. Also jetzt zu guter Letzt können wir nochmal auf uns Bürger schauen. Was wird sich im Hinblick auf TTIP für uns verändern? Können wir tatsächlich mit Chlorhühnchen rechnen?
Das wäre ein Beispiel, ja, wobei man sagen muss, die Hühnerexporte aus den USA sind jetzt nicht so umfangreich. Was viel eher zutreffen würde, ist, dass beispielsweise für Futtermittel aus den USA oder auch aus Kanada mit dem CETA-Abkommen keine, die gentechnisch verändert sind, keine Kennzeichnung mehr möglich wäre, weil die nicht vorgesehen ist und sich als sogenanntes nicht-tarifäres Handelshemmnis eingestuft werden könnte, was ja durch die Abkommen untersagt wird. Das wäre, glaube ich, die größte Gefahr.
Du hast es ja gerade nochmal angesprochen, das CETA-Abkommen, das ja kürzlich zu Ende verhandelt wurde. Inwiefern hat es denn deine Hoffnungen ja umgesetzt oder wie stehst du zu CETA?
Aus meiner Sicht darf CETA nie in Kraft treten, weil es zwei Problembereiche hat. Das eine sind die Schiedsgerichte, auch CETA setzt Schiedsgerichte ein, auch gegen den Willen des betroffenen Staates. Also es ist was anderes, wenn sich zwei Parteien von vornherein einigen, man macht ein Schiedsgericht, sondern hier kann ein Staat, der Vertragspartner des Abkommens ist, auch gegen den eigenen Willen vor das Schiedsgericht gezerrt werden. Und das andere ist, wie gerade skizziert, die Gentechnik. Das CETA-Abkommen würde es zwar mit Hinweis auf Gesundheitsschutz unter Umständen möglich machen, Gentechnikexporte komplett zu verbieten. Dafür gibt es aber in der EU momentan keine Mehrheit. Eine Mehrheit gibt es dafür, dass Verbraucherinnen und Verbraucher selber entscheiden, via Kennzeichnung. Aber eine Kennzeichnung kann ich mit Gesundheitsschutz und auch mit Umweltschutz nicht begründen. Und andere Begründungen für sowas sieht das Abkommen nicht vor. Also ist davon auszugehen, dass eine Kennzeichnung gentechnisch veränderter Importe aus Kanada durch das CETA-Abkommen als nicht-tarifäres Handelshemmnis verboten würde. Und das ist ein wesentlicher Punkt, weil relativ viele Nahrungs- und Futtermittel in Kanada mit gentechnisch verändertem Saatgut angebaut und auch nach Europa importiert werden.
Wir haben uns nicht vom Fleck bewegt und sitzen immer noch hier in der Plattform bei FreeFM und haben Michael Jukow zu Gast, oder ich habe ihn vielmehr zu Gast. Er ist Stadtrat der Grünen und Sprecher des Bündnisses Stopp TTIP Alb-Donau-Iller. Ja, Michael, Ich habe gehört, dass sich die Autoindustrie sehr für TTIP einsetzt. Warum ist das denn so?
Bei der Autoindustrie geht es darum, dass es eine Vereinheitlichung der Standards und der technischen Anforderungen zwischen Europa und USA gibt, was den Kosten spart, weil sie momentan, das Beispiel, was immer genannt wird, sind die Rücklichter für Autos, die in die USA gehen, die Rücklichter aus- und umbauen müssen. Und deswegen wünschen die sich das Freihandelsabkommen. Aber dem gilt es entgegenzuhalten, wenn es nur um so technische Bereiche geht. Dann brauche ich nicht das große Rad mit Schiedsgerichten und einem umfassenden Abkommen zu drehen. Da könnte es auch ein Abkommen für die technischen Standards zwischen USA und Europa geben. Das würde auch recht schnell zusammen zustande kommen, weil es da wenig Widerstand gäbe.
Ja, was sind jetzt die genauen Vorteile von der Autoindustrie?
Ja, dass sie, wie gesagt, Autos nach einheitlichen Normen bauen könnte, dass sie für die Zulassung im anderen Wirtschaftskreis nicht neue Tests durchführen müsste und nicht teilweise Bauteile ersetzen müsste. Und das sind reale Vorteile, weil es Geld spart, aber wie gesagt, dafür ist TTIP eigentlich nicht notwendig.
TTIP ist ja längst noch nicht ausverhandelt. Wie sollten die Verhandlungen denn deiner Meinung nach weiterhin ablaufen?
Ich würde anstelle der EU-Kommission tatsächlich eine umfassende Beteiligung innerhalb Europas durchführen, mit dem Ziel herauszufinden, beziehungsweise sich ein Mandat zu erteilen, was denn genau das Ziel ist. Das ist in meinen Augen unabdingbar. Und bei der Gelegenheit muss auch geklärt werden, ob man ein sogenanntes gemischtes Abkommen verhandelt, sprich ein Abkommen, bei dem die Interessen einzelner EU-Länder berührt werden, das heißt ein Abkommen, das durch alle europäischen Parlamente durchmisst, oder ein reines Handelsabkommen, was nur EU-Kommission, EU-Rat und EU-Parlament beschließen könnten. Das wäre in meinen Augen insofern sehr wichtig, weil es da momentan eine große Unsicherheit gibt.
Jetzt aber mal realistisch gesehen, wie wird es tatsächlich weitergehen?
Realistisch gesehen ist alles offen. Mhm. Es kann sein, dass es ähnlich wie ACTA scheitert. Dann würden recht bald neue Verhandlungen aufgenommen werden, weil, wie gesagt, Freihandel an sich nicht schlimm ist und darüber sollte man reden, aber vielleicht würden die dann vernünftiger geführt werden. Es kann aber auch sein, dass die Verhandlungen irgendwann zum Abschluss kommen, das wird so in 1,5 bis 2 Jahren sein und dann das Abkommen in die Ratifizierung geht, sprich die Zustimmung der Parlamente erhalten muss. Auch da ist offen, ob es die Zustimmung bekommt oder nicht. Es kann auch sein, dass seitens der USA keine Einigung möglich ist. Es ist ja nicht so, dass das Abkommen innerhalb der USA unumstritten wäre. Da ist vieles denkbar. Es kann aber auch sein, dass das Abkommen durchgesetzt wird, dass auch die wachsende Ablehnung in der Bevölkerung nicht überzeugt und das irgendwann in Kraft tritt. Das wäre, wie in der letzten Stunde geschildert, nicht gut.
Und wie geht es jetzt mit dem Bündnis Stopp TTIP Alp-Donau-Iller weiter? Du als Sprecher, was wünschst du dir?
Ja, wir werden weiterhin Menschen informieren und da jede Gelegenheit wahrnehmen, wo es nur geht, weil wir finden, dass es ein so wichtiges Thema ist, dass da alle Bescheid wissen sollten. Also wir werden vor allem, wenn es wieder wärmer wird, auch unsere Infostände wieder aufnehmen. Der Kollege Xaver Merck besucht fast jede Woche irgendeine Schule. Wir werden uns mit Medienmeldungen, wenn es was Neues gibt, auch zu Wort melden. Wir werden auch weiterschauen, ob es in der Zivilgesellschaft Bündnispartnerinnen und Bündnispartner gibt, also vereinfacht ausgedrückt, wir werden weiterhin alle Register ziehen, weil es so, wie es jetzt einzutreten droht, einfach eine massive Verschlechterung wird.
Und jetzt, wenn unsere Hörer sich denken, boah, ich würde mich gern gegen TTIP engagieren, wie ist das denn möglich?
Ja, am besten, wie gesagt, kommende Woche Donnerstag Bündnisplenum dazukommen, da erfährt man einiges. Ansonsten, sowohl das europaweite Bündnis ist recht gut im Internet präsent, wir sind über Facebook relativ gut präsent. Und das beste Engagement ist immer noch, sich selber zu informieren und im Bekanntenkreis darüber zu reden, weil nach wie vor leider längst nicht alle wissen, worum es geht und was da alles auf dem Spiel steht.
Möchtest du abschließend noch was loswerden?
Ja, danke an alle, die es tatsächlich die ganze Zeit ausgehalten haben, weil es schon so ist, dass Handelsfragen nicht allzu fesselnd sind und eher langweilig. Das weiß ich selber am besten, aber es ändert nichts daran, dass sie sehr wichtig sind.
Das stimmt. Dann danke ich dir recht herzlich für unser interessantes Gespräch und freue mich auf ein nächstes Wiedersehen.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Danke, Michael Jukow.
Ciao.
Ciao.